Läuft.
Omni Direkt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Omni Direkt.
Präsentiert von Audiometrix. Ihr Hersteller unabhängiger Partner für Wartung, Schulung und Support audiologischer Messtechnik. Neu, Telekalibrierung. Einfach, zuverlässig, aus der Ferne.
Mein Name ist Dennis Kraus und wie immer mit mir in der Leitung die geschätzten Kollegen Sünder und Lamalfa. Moin ihr beiden.
Moin, moin aus dem sonnigen Hamburg.
Moin in den Norden, moin in die ganze Republik.
Da sind wir wieder und sprechen über unsere aktuelle Ausgabe und damit über Neuigkeiten aus der Branche.
Ja, Dennis, da kannst du uns ja gleich mal erzählen, was dich denn zum Frankfurter Flughafen gebracht hat. Bist du da etwa hingeflogen?
Ja, bin ich tatsächlich, weil ich wollte schon morgens hin, abends zurück. Das wären dann im Optimalfall wahrscheinlich so, keine Ahnung, 8,5 Stunden Bahnfahrt gewesen. Wie gesagt, Optimalfall und Bahn in einem Satz. Ihr wisst, wie man das einschätzen kann.
Und da war ja noch desolater Winter, ne?
Nee, aber das Flugzeug musste enteist werden in Hamburg. Aber das hat mich dann nicht weiter aufgehalten, um eben pünktlich in Frankfurt zu landen und dort der Eröffnung beizuwohnen der ersten, ich sag's einfach mal, Auracast-Anlage, beziehungsweise es sind zwei, in Terminal 1 an den Gates A16 und 17. Dort kann man aktuell noch bis Ende März die Durchsagen am Gate auch über Auracast empfangen. Und das wurde mit, ich sag mal, großem Brimborium präsentiert. Ich schätze, da waren so an die 50 Pressevertreter, die sich das angeguckt haben, ne? So von NTV bis hin zu so jemandem wie meiner einer. Und Auracast, wie der Fraport selber sagt, ist jetzt ready to take off. Und ich habe es selber ausprobiert. Ich kann euch sagen, es funktioniert.
Und wie hast du es ausprobiert?
Einer der Partner dieses Projektes dort am Flughafen ist Samsung. Und es waren dann 1, 2, 3 Mitarbeitende von Samsung vor Ort und haben mir als Nicht-Hörgeräteträger, ein Kollege, der Hörgeräte trägt, der hat das einfach über seine App sozusagen, hat er sich darauf geschaltet auf den Auracast-Stream, aber mir hat man ein Samsung Galaxy Schieß mich tot überreicht. Und weil der Clou ist, man kann ohne weitere App mit diesem Samsung-Modell, ich glaube, da gibt es inzwischen einige von Samsung, einfach Auracast empfangen. Und dann hatte ich dazu so Earbuds und habe dann die erste Durchsage an einem Flughafen weltweit live und direkt in meine Ohren bekommen.
Heißt, das Ganze ist vom über Smartphone auf die Earbuds dann übertragen worden.
Wie man halt gemeinhin Auracast empfangen kann. Ne? Ich meine, wir kennen das Thema ja von den Hörgeräten, ne? Dass so einzelne Hersteller das dann über ihre App anbieten. Die erkennen dann sozusagen, welche Auracast-Kanäle verfügbar sind. Den wählst du an und dann bist du drauf.
Ja, aber gut, da muss man noch mal ein bisschen spitzfindig sein. Bitte. Was vom Smartphone an den Earbud geht, ist nicht Auracast. Und wenn ich nämlich aber selbst Hörgeräte habe mit Auracast-Funktion, dann schalte ich zwar über eine App ein, dass sie Auracast empfangen, aber die empfangen dann direkt unbedingt über das Gerät.
Ja. Das war mir so gar nicht bewusst, alles klar. Also hat quasi mein Smartphone, was ich da ausgeliehen bekommen habe, Auracast empfangen, aber das Audiosignal vom Smartphone zu den Earbuds, die ich dann natürlich auch ausgeliehen bekommen habe, war eben kein Auracast, sondern normale, wahrscheinlich Bluetooth-LE-Audio-Verbindung oder irgendwas, ne?
Ja, genau. Und du sagtest, einer von den Partnern, das ist ja schon mal eine große Hausnummer, Samsung, wer war da noch so dabei?
Google war dabei, eben wegen Android, ne? Weil dieses direkte Empfangen des Auracast-Streams mit dem Smartphone ist halt ein Android-Thema und dadurch war auch ein Entwickler von Google mit dabei.
Und was hat der da gemacht?
Es gab hinterher eine, so eine Art Panel, nenne ich es mal, da saßen so 7 oder 8 Leute und haben Fragen einer Moderatorin beantwortet zu diesem ganzen Projekt in dem Visitor Center am Frankfurter Flughafen. Das war auch nochmal sehr interessant, weil da halt einiges zur Sprache gekommen ist, ne? Zum Beispiel, wie einfach das eigentlich, zumindest im Falle des Frankfurter Flughafens war, diese Anlagen zu installieren, weil die haben da halt im Grunde einfach so Transmitter an diese Mikrofonstationen, die halt am Gate sind, wo normalerweise halt keine Ahnung, eine Flugbegleiterin oder irgendwie Servicepersonal sich hinstellt, auf den Knopf drückt und sagt, Achtung, Achtung, Hella Malfa, bitte zum Boarding. Und da haben die einfach diese Transmitter rangesteckt und im Grunde war es das. Also es war keine große Umbauarbeit oder irgendwie aufwendiger Einbau weiterer Hardware erforderlich und so. Eigentlich wohl, also so haben sie es zumindest erzählt, ein denkbar einfaches Ding und damit halt auch, so hat es jemand vom Fraport dann hinterher erzählt, ein aus Flughafenbetreiberperspektive sehr dankbares Unterfangen, was die da gemacht haben, weil es halt eben einfach ist. Und gefördert wurde das dann natürlich auch noch, kann man auch hier nochmal erzählen, vom Hessischen Ministerium für Digitales. Die haben da so ein Förderprogramm, Distral heißt das, taucht bestimmt öfter nochmal auf, weil auch ein Projekt einer bekannten Messtechnikfirma aus der Branche gerade von denen unterstützt wird. Die waren da ebenfalls mit drin, dadurch war da halt auch jemand aus der Politik mit bei der Eröffnung dabei, jemand Hohes vom Flughafen war mit dabei und das war schon interessant.
Das hört sich nach einer Riesensache an, finde ich super, dass dadurch auch so eine öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema entsteht, weil ich denke, das ist mega wichtig, um auch einen neuen Standard zu etablieren. Aber total. Sag mal, waren denn auch irgendwelche Hörgerätehersteller dabei?
Ja, GN war mit von der Partie, weil die haben natürlich dieses Thema Auracast sehr früh besetzt und sind da jetzt auch Partner, ne? Also deren Logo war da mit Samsung und Google und dem Hessischen Ministerium für Digitales und Innovation und so alles mit zu sehen. Also die sind da schon offiziell mit an Bord und haben dann auch im Visitor Center, als es dieses Panel gab, so einen kleinen Stand, kann man sich so vorstellen, wie so eine kleine Industrieausstellung sozusagen, nur von GN präsentiert, gezeigt, was die so alles anbieten, eben auch mit Blick auf Auracast und so weiter. Also auch unsere Branche war vertreten.
Ja, coole Sache.
Und jetzt bleibt halt abzuwarten, welche Erfahrungen der Fraport eben mit diesem Angebot sammeln wird, weil das wird ganz gerne in der Berichterstattung nur so hinten im Kleingedruckten erwähnt. Es ist halt einfach nur ein Test für 2 Monate, ja. Und während dieser Zeit wollen die jetzt halt gucken, wie wird das angenommen und so weiter und so fort, um dann halt Entscheidungen zu treffen, wie weit oder ob sie es überhaupt ausrollen werden. Aber zumindest bis Ende März hat Deutschland damit einen sehr, sehr populären Auracast-Spot, über den man sprechen kann. Ne?
Aber wie erfahren denn die Passagiere vor Ort, dass sie da Auracast nutzen können? Das ist ja daran steht und damit steht und fällt es ja, dass es auch genutzt wird.
Sind Aushänge an den Gates. Ne? Da sind halt so Säulen, keine Ahnung, wie man das halt so kennt vom Flughafeninterieur. Und da wird darauf hingewiesen, dass das angeboten wird, auch über einen QR-Code, der ist dann halt möglichst einfach machen soll, sich darauf zu schalten. Und das ist es im Grunde. Ne? Also da kann man so ein bisschen in Sorge sein, aber andersrum, was willst du sonst machen? Ne? Du kannst ja nicht jede Aussage mit übrigens ist auch über Auracast zu empfangen, liebe Passagiere, starten oder enden. Insofern ist man da so ein bisschen auf die Aufmerksamkeit der Passagiere angewiesen, sage ich mal. Wobei ich aber glaube, dass gerade Menschen mit Hörminderung sowieso wach und sensibilisiert sind für so etwas. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass die das realisieren. Ne? Aber apropos Auracast, Thomas, du hast auch ein Gespräch dazu geführt, und zwar mit Ariel Karner aus Israel. Erzähl doch mal, was ist da los?
Genau, das ist der CMO eines Unternehmens, das nennt sich Betir in Israel. Mhm. Und die sind spezialisiert auf Streaming-Technologien.
Ja.
Und die haben,
die haben
jetzt
man doch auch auf dem Kongress schon irgendwie etwas gemacht, richtig?
Genau, die haben letztes Jahr die EuHA ausgestattet. Da habe ich dann auch gefragt, wie es dazu gekommen ist. Und das finde ich ganz clever von denen. Die haben das einfach kostenlos angeboten, um sozusagen ein bisschen bekannter zu werden.
Ja.
Und haben auf der EuHA auch wirklich viel gemacht. Also einmal gab es da so einen Präsentationsbereich, wo Vorträge gehalten wurden. Da hatte man dann Kopfhörer, die man sich aufsetzen konnte. Die waren über Auracast gekoppelt. Das habe ich mir angehört.
Ja.
Bei der Presseführung haben sie was gemacht. Da war ich nicht dabei. Da warst du doch dabei, Dennis,
ja,
oder? Und
ja,
wie fandest du das da so mit dem Auracast? Du hast es dann auch über Kopfhörer bekommen, oder?
Genau,
wie?
Also ja, im Grunde würde ich jetzt einfach mal ein bisschen blasphemisch sagen, ich habe keinen großen Unterschied zu vorherigen Angeboten da gehört. Ich fand sogar, es klang jetzt nicht besonders gut, aber ich kann mir vorstellen, dass da einfach sehr viele Funkstrecken waren und das halt einfach zu Interferenzen geführt hat und es deshalb einfach nicht so gut klang. Also ich hoffe einfach mal, ne, wenn da nicht irgendwie noch 30 andere Funkstrecken rumflirren und sirren, dann klingt es besser.
Kommt ja auch auf die Endgeräte an und die Kopfhörer waren ja günstig, sag ich mal. Also es waren ja keine High-End-Geräte. Also das kann ja auch eine Rolle gespielt haben.
Aber da haben schon auch dann Kolleginnen und Kollegen auch Hörgeräte benutzt, um
ja,
da...
Ja, einige, ja, genau.
Mhm. Ja, cool. Dann waren sie ja noch in dem Bereich, wo die Vorträge oben gehalten wurden, im ersten Stock. Die wurden dann simultan übersetzt. Und dann haben sie auch noch was ganz Witziges gemacht, nämlich bei der Party, die dann später war, haben sie die Musik gestreamt. So dass man also quasi mit Hörgeräten auch im Nebenraum dem DJ-Set
beim Kongress gut rauschen kann. Ne? Beim Kongress.
Beim Kongress, genau. Was ich jedenfalls ganz spannend finde, ich bin dann ein bisschen auch ins technische Detail reingegangen. Ich finde, wir leben gerade in einer Phase, wie wir jetzt auch am Flughafen sehen, wo so ein Umbruch ist,
ja,
in dem sich entscheidet, ob sich Auracast durchsetzt.
Mhm.
Und da war jetzt für mich auch die spannende Frage, wie geht man damit um, wenn es eigentlich noch nicht vollständig etabliert ist, ich biete aber solche Systeme an.
Ja.
Und das Interessante bei BadEar ist, sie haben eigentlich damit gestartet, dass sie Wi-Fi-Streaming möglich gemacht haben. Das heißt, du hast eine App auf dem Smartphone, das Smartphone ist mit einem Wi-Fi irgendwo verbunden und dann wird das Signal in Audio umgewandelt und an deine jeweiligen Geräte geschickt. Das kann, egal ob das jetzt Earbuds sind oder Hörgeräte, was halt mit deinem Smartphone verbunden ist. Ja.
Und was war deren Motivation dafür?
Das kann ich nicht sagen. Es ist auf jeden Fall ja eine Technologie, die gebraucht wird. Und das Streaming über Wi-Fi, also das hat er jetzt nicht so explizit gesagt, das sind jetzt meine Worte, aber das ist natürlich weitaus weniger fehleranfällig, als wenn du zum Beispiel mit einer Induktionsschleife arbeitest, wo du ja immer wieder, wenn dann irgendeine andere Funkquelle kommt, hast du da irgendein Knistern drin oder sowas. Und Wi-Fi ist halt eine Technologie, die gibt's auch fast überall. Also kann zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ich habe es auch schon mal gehabt, dass ich in einem Museum war und eine Audioführung hatte, die ging dann auch über Wi-Fi. So, und dann habe ich halt gefragt, okay, damit hat es angefangen, aber ob sie denn halt auch Auracast jetzt machen, was ich ja schon wusste, weil sie waren ja auf der EuHA. Und da hat er gesagt, genau, das haben sie halt eben auch integriert. Der Unterschied ist ja dann grundsätzlich bei Auracast, dass es direkt auf die Endgeräte geht. Und da sagt er, da ist halt einfach die große Reichweite von 100 Metern und die geringe Latenz und die gute Audioqualität ist halt ein riesen Zugewinn im Vergleich zu herkömmlichen Bluetooth zum Beispiel. Ja, und jetzt aber zu der Frage, was macht man, solange Auracast noch nicht vollständig etabliert ist? Also nochmal zum Verdeutlichen, die machen jetzt nicht nur Software, sondern auch Hardware. Also die bauen auch Sender, die Auracast aussenden. Und da hat er halt gesagt, sie machen viel mit hybriden Geräten. Das heißt, sie haben auch Sender, die parallel Wi-Fi ausstrahlen können und Auracast. Das heißt, du kannst, je nachdem, was du hast, kannst du das dann nutzen. Und die Einspeisung ist auch sehr flexibel, das finde ich halt auch ganz clever. Die können zum Beispiel auch ein Ringschleifensignal, also ein Induktionssignal in Wi-Fi umwandeln, sodass du, wenn du keine...
Also die können praktisch, wenn ich das richtig verstehe, von jeder Übertragungsmöglichkeit externen das Ganze umwandeln, um das weiter
Korrekt.
Zu streamen.
Und das ist natürlich auch jetzt so eine Sache, das könnte sein, Dennis, weil du meintest, es war bei der Presseführung, war die Klangqualität nicht so geil, ist auch die Frage, was für ein Ausgangsmaterial verwendet wurde. Also da sind viele Schnittstellen, wo man was am Klang machen kann. Aber die Grundidee finde ich schon sehr überzeugend, dass sie sagen, bei uns kannst du alles abdecken. Hast du T-Spule und ein T-Spulensignal ist da, kannst du die T-Spule direkt nutzen. Wenn du keine T-Spule hast, kannst du aber über Wi-Fi, über dein Smartphone streamen und wenn du Auracast hast, kannst du sowieso direkt Auracast empfangen. Und da habe ich ihn halt auch gefragt, wie er das einschätzt, wie die Verbreitung von Auracast voranschreitet, ob er damit zufrieden ist. Hat er gemeint, es könnte durchaus schneller gehen, aber immer mehr Hörsystemhersteller nutzen es ja, führen es auch ein. Er hat als Beispiel genannt, dass es in England mittlerweile sogar ein ich sag mal, Kassengerät gibt, was also bezuschusst wird, was auch Auracast nutzt. Er hat darauf hingewiesen, dass in Australien bereits CIs hergestellt werden, die Auracast nutzen. Und jetzt hast du ja erzählt, dass auf dem Frankfurter Flughafen zum Beispiel auch Samsung war. Und wir wissen ja alle, dass ein großer Mitbewerber von Samsung halt Apple ist. Und da gibt es wohl Gerüchte, das hat er gesagt, das hatte ich vorher noch nicht gehört, dass vielleicht demnächst auch in die AirPods Auracast mit integriert wird.
Aha.
Ich sag mal, spätestens wenn das kommt, wenn Apple sich wirklich für diesen Schritt entscheiden sollte, dann wäre das ja wirklich ein massiver PR-Zugewinn für diese Technologie.
Ja. Ja, ich meine, wir kennen das Thema ja schon seit einiger Zeit aus unserer Branche, ne, und an der Berichterstattung zum Beispiel über die IFA in Berlin, so, da taucht er dann auch immer auf, dass zum Beispiel Samsung, aber ich glaube auch LG und vielleicht noch der ein oder andere Hersteller bei neuen Fernsehmodellen sowas zum Beispiel auch schon direkt mit anbietet, ne? Was dann ja wahrscheinlich dazu führen würde, dass man all diese TV-Adapter, die die verschiedenen Hersteller anbieten, dann irgendwann hat man die fähigen Geräte auch nicht mehr brauchen wird und so. Ne?
Das hat er auch gesagt, dass es einige TV-Hersteller gibt, wo das auch schon direkt integriert ist.
Ja.
Für mich als Hörsystemträger wäre es natürlich ein Traum, wenn endlich es eine Technologie gibt, die wirklich funktioniert, die auch wirklich an ist. Ich kann dir nicht sagen, in wie vielen Räumlichkeiten der Deutschen Bahn ich schon war, wo so ein Symbol hing, hier ist eine Induktion, sie ist die Telefonspule an und du schaltest an, es kommt nichts, ja. Dann die grausamen Lautsprecher an den Bahnsteigen, die total übersteuert, verzerrt sind, oftmals auch in den Zügen eine ganz beschissene Klangqualität, wo ich so denke, gebt mir doch einfach ein digitales Signal direkt auf die Hörsysteme, ja, und es gibt kein Problem mehr. Und deswegen hoffe ich sehr, dass dieser Standard sich jetzt durchsetzt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, diese Induktionsschleifengeschichte, die ist einfach meiner Meinung nach veraltet, hat zu viele Mängel und auch die Klangqualität ist zu schlecht, weil es zu störungsanfällig ist.
Und wenn wir da jetzt wieder bei den Leuten vom Frankfurter Flughafen sind, die halt einfach erzählen, wie einfach das war, das da zu installieren. Sie haben es auch verglichen mit der Induktionsspule, ne? Also sie sagen, da so eine Ringschleifenanlage einzubauen, wäre deutlich aufwendiger gewesen, als eben Auracast zu realisieren.
Und also auch deutlich teurer.
Sicherlich genau das. Und insofern, ich kann mir vorstellen, es wird weiterhin noch dauern, bis das so omnipräsent ist. Aber ich glaube, das Blatt, was man dafür in der Hand hat, ist ganz gut.
Ja, du musst mal überlegen, so eine Ringschleifanlage, wenn du das am Frankfurter Flughafen machen würdest, das wäre ein Multimillionenprojekt.
Klar, ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, wie teuer es wird. Ich weiß nicht, wie viele Gates der Frankfurter Flughafen hat, aber es sind einige. Da überall Auracast zu installieren, wird sicherlich auch Geld kosten.
Es ist in jedem Fall ein Problem, das in Deutschland seit vielen Jahren herrscht. Wenn ich einmal an Frankreich denke, wo in 95% aller öffentlichen Gebäude Ringschleifanlagen seit Jahrzehnten existieren.
Ja.
Das wird sich ja natürlich ja jetzt irgendwie vielleicht überleben.
Ja.
Klar. Aber wenn man mal jetzt an deutsche Gebäude denkt, da sind es gerade mal 5%, ne? Und ja. Kirchen oder sowas. Mhm. Und dabei ist es eigentlich EU-Regelung, dass du da einen öffentlich einen garantierten Zugang hast als Schwerhöriger.
Ja, Deutschland mal wieder Entwicklungsland.
Ja, und auch im öffentlichen Bewusstsein. Ich gehe bei der Deutschen Bahn rein in so ein Bahnreisebüro, wo eine Glasscheibe zwischen mir und der Person ist. Ich sehe vorne das Telefonspulenschild, sage ich so, entschuldigen Sie, kann ich hier die Telefonspule nutzen? Und sie wusste gar nicht, was das ist. Also die Leute wissen noch nicht mal, dass diese Technologie in ihren eigenen Räumlichkeiten existiert. Wie soll es dann sich durchsetzen? Und der große Vorteil halt einfach bei sowas wie Auracast, was sich durch die Luft fortpflanzt, ist, du brauchst keine große bauliche Veränderung. Du stellst das Ding an einen strategisch günstigen Platz. Bestimmt gibt es dann auch Technologien mit so Repeatern oder irgendwie sowas, um das über eine größere Strecke noch zu dehnen. Also ich halte da sehr viel davon, ja.
Ja, aber bevor wir jetzt hier Lost in Transmitting werden, würde ich gerne das Thema wechseln. Und zwar, Jan, du warst auch mal wieder auf Tour und du hast natürlich das gemacht, was wir eigentlich am allerliebsten haben, ein Akustiker besucht. Du warst bei Ilka Karaman in Limburger Hof und erzähl mal, was hat dich dahin verschlagen und vor allem, was hast du erfahren?
Naja, es war schon eine lang geplante Idee, ihn besuchen zu gehen. Mhm. Und im Gegensatz zu dir habe ich Ilka Karaman eigentlich erst letztes Jahr kennengelernt, nach vielen Jahren.
Ich auch. Im Mai letzten Jahres beim Berner Phon Sound Experience Event, da haben wir uns kennengelernt.
Und ich ja ein paar Wochen später dann in Prag.
Bei der Hörex.
Genau. Und so ein Stadtrundgang, das ist mal was ganz Nettes. Da kannst du auch mal abseits drei Takte sprechen.
Mhm.
Und da haben wir den ganzen Stadtrundgang miteinander verbracht. Und ein paar Monate später war ich ja dann auch auf dem Fortbildungskongress der Hörex.
Mhm.
Da habe ich ihn wiedergesehen. Und spätestens da war mir klar, alles klar, ich muss mal bei ihm vorbeischauen und sein Geschäft irgendwie beleuchten.
Mhm. Was hat dich denn da so neugierig gemacht?
seine Art, mir Dinge heranzutragen, egal über welches Thema du gesprochen hast. Er ist sehr reflektiert, er ist ein sehr umsichtiger Mensch, wie ich ihn erlebt habe, ein sehr engagierter Mensch. Und als ich dann hörte, dass er auch viel mit Ausbildungen mal zu tun hatte oder auch hat, spätestens da war klar, also da muss ich mal vorbei.
Und dann hast du ja natürlich diese wunderbare, unglaublich coole Gründungsgeschichte dir erstmal erzählen lassen, ne?
Ja, was heißt unglaublich? Also für Deutschland würde ich sagen, absolut unglaublich, ja.
Mhm.
Also eine der krassesten Geschichten, die ich in den ganzen Jahren erlebt habe.
Weil er nämlich quasi Wand an Wand zu seinem alten Arbeitgeber einfach sein Geschäft aufgemacht hat.
Es ist Wand an Wand an einer Schnittstelle sogar. Und die ganze Geschichte ist wirklich Wahnsinn, Wahnsinn.
Mhm.
Beginnend damit, dass du erstmal ihn beleuchten musst, wo er herkommt. Und er ist ein lebenslanger Hörgeräteträger, seit Kindesbeinen an.
Ja.
Ein gescheiter Typ, der eigentlich studieren wollte und dann selber merkt, also andere haben Vorsprung vor mir, ich mach lieber mal was anderes.
Mhm.
Und dann treibt sie ihn tatsächlich in die Akustik und macht dann wieder etwas, was völlig ungewöhnlich ist. Statt den leichten Weg zu gehen, sich beispielsweise Lübeck oder was weiß ich mögliche dann zahlen zu lassen, mit dem Radl zur Arbeit zu fahren zu können und sowas in der Richtung, trifft er die bewusste Entscheidung und geht zu einem Großfilialisten.
Ungewöhnlich alle eigentlich, oder?
Klar. Mit einer.
Wobei, der zahlt ja auch Lübeck, aber gut.
Der zahlt zwar auch Lübeck, aber schon in der Ausbildung versucht er, verschiedene Betriebsstätten zu ergründen. Ihm geht es darum, möglichst viel mitzunehmen.
Er erzählt ja, er hat sich im Grunde nicht für den Betrieb entschieden, sondern für den Meister, mit dem er da zu tun haben würde. Ne? Also der hat schon sehr früh gecheckt irgendwie, was er möchte und worauf es da womöglich ankommt.
Richtig, und sehr, sehr engagiert und legt auch sofort Meisterbrief und alles nach. Und ich könnte jetzt wirklich ins Detail gehen. Das sparen wir uns, glaube ich, weil die Leute es schon lesen sollten.
Bitte, ja.
Was in jedem Fall gesagt gehört, ist zu sagen, er kündigt über Nacht nach 19 Jahren und trifft am nächsten Tag die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, praktisch, wenn man so will.
Ja.
Und dann deswegen, weil noch ein Dritter daherkommt und am gleichen Fleck ein Geschäft aufmachen will. Dort, wo er sowieso da ist.
Und dann sagt er sich, Moment mal, das mache ich doch lieber selber.
So. Wie man es dann schafft, Wand an Wand ein Geschäft zu eröffnen. Ja? Das halte ich für absolut unglaublich, die ganze Geschichte. Und deswegen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein sehr langes Gespräch. Ich muss sagen, ich habe wie ein Wilder transkribiert. Weil wir haben echt lange gesprochen und zum ersten Mal habe ich das Gefühl gehabt, es war mal ein richtig guter Beitrag. Auch du warst der Meinung.
Ja.
Und interessant finde ich daran ja auch diese Reihenfolge. Eigentlich war es ja nicht so, dass er von sich aus erstmal den Traum hatte, sich selbstständig zu machen. Er war überhaupt ja 19 Jahre nicht, lang genau. bei einem Arbeitgeber. Aber offensichtlich hat dieser Arbeitgeber es nicht geschafft, ihn zufrieden zu halten oder ihm die Anerkennung zu geben. Und da sieht man mal, was das für ein Riesenfehler aus Sicht des Arbeitgebers auch war.
So, und da führst du an den Punkt, wo ich glaube, den Beitrag drauf zugeschnitten zu haben, den Begriff Integrität. Wo wir das letzte Mal noch über Identität geschrieben haben oder gesprochen haben, dachte ich mir, also in dem Beitrag passt alles zusammen, wenn wir über Betriebsintegrität drüber sprechen.
Mhm.
Ja, denn es ist ein Unterschied zu einer Compliance. Nebenbei bemerkt.
Ja.
Ja. Insofern, er ist das lebendige Beispiel dafür und ich kann nur jedem empfehlen, lest rein.
absolut lesenswert. Ich habe mich sehr gefreut, als ich den Beitrag bekommen habe.
Und dann haben wir jetzt ja auch daraus gelernt, was, wenn ich ein neues Geschäft eröffnen will, was ist der Mindestabstand zum Mitbewerber?
Eine Wand.
Minimum, ja.
Aber Thomas, ganz klar gesagt, das sind Dinge, die kenne ich seit 15 Jahren aus Italien. Also wenn du durch Italien gehst und du ein ganz anderes Bild von Akustik dort hast, nämlich du lebst im Land des Filialisten. Ja, Amplifon. Italien gleich Amplifon. Da gab's keine Einzelkämpfer. Was meinst du, was die machen in Italien? Die setzen sich genau zwischen die Großfilialisten.
Ich würde euch gerne noch von einem Hamburg-Termin erzählen. Es ist ja nicht so, dass ich nur in Frankfurt war. Jan, du machst ja gerne Witze darüber, dass ich so selten unterwegs bin. Aber
ja, klar.
Auch in Hamburg war ich wieder einmal unterwegs und habe ein Treffen besucht, wo eine interessante Gruppe von Leuten über einen neuen Award gesprochen hat, den Veronika Fehr und Christian Tillicke ausgelobt haben. Unter dem Namen Deutscher Hörakustik Award haben die sich da zusammengetan, um im Grunde Qualität mehr Sichtbarkeit zu verleihen. So könnte man, glaube ich, das Ziel mit einem Satz zusammenfassen, was dieser Award verfolgt. Die Jury aktuell besteht aus Horst Warnke, Dr. Dirk Oetting, Jan-Niklas Runge und Kai Stamer, also auch alles sehr branchenbekannte Leute. Und die habe ich hier in der Stadt getroffen zum Gespräch. Das war auch wieder mal interessant, weil ich erstaunt war, wie viel Schwung da in so einer großen Truppe drin war. Und was ich auch cool fand, da sitzen halt nicht nur dann Veronika Fehr und Christian Tillicke und überlegen sich, so, was sie so machen, sondern die Juroren bringen sich da auch richtig ein und alle gemeinsam schaffen dann einfach da ein echt tragfähiges Konzept zu erdenken. Fand ich super.
Tragfähig inwiefern aus deiner Sicht?
So ein Akustik-Award in der Form, wie sie ihn anbieten, gibt es meiner Meinung nach einerseits nicht. Zum anderen finde ich halt, um auf das Interview, was ich geführt habe, direkt zu sprechen zu kommen, ist auch total cool, dass die Juroren da sehr viel erzählen. Also du sprichst nicht einfach nur mit dem Macher, ob das nun eine ausrichtende Firma, wie in einem anderen Fall ist, oder eine ausrichtende Organisation, wo dann aber auch die Geschäftsführer darüber sprechen, sondern du hast da die beiden Initiatoren Rücken an Rücken sozusagen mit den Juroren und die erzählen eben genauso, wie sie das sehen, was sie wollen und so weiter. Und ich denke, das macht das ziemlich interessant.
Okay. Und das Ganze findet wann jetzt offiziell statt? Also Sie haben es jetzt ausgerufen, wenn ich das korrekt verstanden habe.
Es läuft sogar schon. Einsende- oder Bewerbungsschluss ist Ende März. Und am 13. Juni, so der Stand der Dinge, ist eine Veranstaltung zur Preisverleihung oder zur Übergabe der Awards an die Gewinnerinnen und Gewinner geplant. Heißt also, da gibt es richtig ein Event, ne, wo du im Zweifel mit rotem Teppich und Abendrobe dich über deine Auszeichnung
freuen kannst. Weiß man schon, wo das stattfindet?
Es wurde schon intern einiges besprochen, aber bevor ich jetzt etwas sage und sich das nochmal ändert, also einfach auf den entsprechenden Kanälen weiter verfolgen und dann wird man das sicherlich rechtzeitig mitkriegen.
Einen Kanal davon, die Omni direkt, natürlich.
Mit Sicherheit bleiben wir da weiter dran.
Und weiß man dann überhaupt, wie viele Gewinner es geben wird?
Da haben die sich nicht limitiert, sondern einfach nach Leuten, die nach Auffassung der Jury und der Initiatorin interessante Sachen machen in vielerlei verschiedener Hinsicht. Also es geht nicht einfach nur darum, dass in dem entsprechenden Fachgeschäft Hörgeräte gut oder sogar sehr gut angepasst werden, sondern es geht so um das ganze Konzept. Ne? Wie sind die aufgestellt, auch in puncto Kommunikation, aber auch intern und ne, werden innovative, spannende Anpassmethoden, Messmethoden etc. benutzt und so. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn du auf Zack bist, ne, dann kannst du mit einer entsprechenden Verpackung, die du um dich rumstrickst als Fachgeschäft, da durchaus gewinnen. Und du bekommst dann von denen, es kostet dann allerdings Geld, wenn du das in Anspruch nehmen möchtest, ein Marketingkonzept rund um diesen Award, so dass du den Award dafür nutzen kannst, in deiner Außendarstellung darauf hinzuweisen, hier hast du es mit echt fähigen Leuten zu tun. Ne? Das ist also der Nutzen. Du stellst ja dann nicht nur so eine...
Und wie lange dürfen die das dann nutzen?
Ein Jahr ewig? Ein Jahr lang. Und zum Abschluss, jetzt wird's, ich entferne mich kurz ein bisschen von der Branche, aber ich fand diesen Moment einfach total witzig, auch wenn ich in dem Moment der Einzige war, der das witzig finden konnte. Wir sind dann aufgebrochen, nachdem da das Meeting zu Ende war und ich bin mit Horst Warnke und Dirk Oetting runter, das war in der Innenstadt, zum Jungfernstieg, zur S-Bahn. Horst hatte an dem Abend noch ein Konzert, sprang dann in die nächste Bahn in seine Richtung und Dirk Oetting und ich wollten dann in die andere Richtung zum Hauptbahnhof. Und dann kam ein Kollege auf mich zu und begrüßte mich, Willi, auch bekannt als Ill Will, ein Hip-Hop-Produzent, unter anderem für 1-2, Blumentopf, Fettes Brot und so weiter. Und dann stand ich da mit Dirk Oetting und eben Willi, wir schnackten und dann hatte ich da halt so zwei Leute vor mir, die beide, wenn auch auf vollkommen andere oder unterschiedliche Art und Weise irgendwie zu Hörgenuss schon beigetragen haben, die einander natürlich auch nicht kannten. Ich habe die halt nur mit hier, das ist Dirk, das ist Willi, kurz vorgestellt, ne? Aber was weiß der andere schon von dem anderen? Aber ich fand diesen Moment total witzig.
Vor allem, schon kurios.
Ja, unglaublich kurios. Und ich habe dann hinterher als...
Das kann man aber nur aus deiner Perspektive richtig verstehen.
Wahrscheinlich. Aber ich wollte es jetzt einfach nochmal erzählen, weil ich das wirklich witzig fand. Und ich habe dann hinterher auch Dirk Oetting gefragt, sag mal, interessierst du dich für Musik, so für Rapmusik zum Beispiel oder so. Und er sagt, nee, ich bin Physiker. Ne? Also damit ist dann im Grunde alles gesagt. Und man ist ja hier, den wir gerade getroffen haben, ne, der hat das und das und so und dies und das gemacht. Manchmal kann man die Leute ja noch so kriegen, wenn man sagt, er hat auch für Dendemann gearbeitet und Dendemann war bei Jan Böhmermann ja lange beim ZDF-Magazin Royal, da immer der Musikstammgast und so. Aber ja. Nein, da, das war wahrscheinlich nicht Physik genug.
Ja. Ja, wirklich witzig. Der eine liefert sozusagen den Content in Form von Musik, genau. Und der andere sorgt dafür, dass der Content möglichst gut klingt im Sinne der Wahrnehmungsoptimierung.
Genau, ja. Im Grunde gehen sie eine Symbiose ein, ohne einander wirklich zu kennen.
Und, lustig.
Und zum Abschluss möchte ich noch auf eine andere Sache hinweisen.
Ja, über eine andere Art von Symbiose noch sprechen.
Ja, ich will da jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber wir hatten es ja schon letztes Mal angekündigt und wir halten natürlich Wort in der Omnidirekt März-Ausgabe, Heft 56. Veröffentlichen wir den letzten Artikel, den Rainer Hülz geschrieben hat für uns. Er erinnert sich da an seinen alten Chef Peter Deetz bei der Siemens Audiologischen Technik GmbH seiner Zeit. Mit dem hatte er in den 80ern zu tun. Und das sind wirklich interessante Erinnerungen. Der Artikel, so viel möchte ich hier noch als Appetizer hinschmeißen, heißt Aufstieg und Fall eines Überfliegers. Und ich denke, der Artikel erklärt dann genau, was es mit dieser Überschrift zu tun hat.
Ja, wirklich eine sehr kuriose Persönlichkeit, die da beschrieben wird und ganz skurrile Zusammenhänge. Also ich kann es nur empfehlen, den Artikel zu lesen. Selbst wenn man den Typen nicht kennt, aber die Geschichte, die da erzählt wird, ist schon so gut irgendwie.
Und unterstreicht nochmal, wie gut Rainer doch die Branche kannte.
Ja, wobei, also und wie sehr er denn auch so solche Persönlichkeiten einfach so wahrgenommen hat. Ne? Ich würde mal sagen, das ist so eine Geschichte, die kann eigentlich nur in der alten Bundesrepublik sich zugetragen haben. Heute ist so jemand eigentlich nicht mehr vorstellbar, aber jetzt kriegt er auch nochmal sein Denkmal bei uns.
Aber ist auch eine Stärke gewesen von Rainer, diese Art von Beobachtung, muss man auch ganz klar sagen. Also
absolut.
Die Leute so lang zu begleiten, über Jahre, Jahrzehnte teils, das konnte er doch gut.
Ja, und damit schließt sich dann leider dieses Kapitel für uns. Aber ich denke, es findet ein sehr würdiges Ende. Gut, ihr Lieben, wollen wir das auch zu unserem heutigen Abschluss machen sozusagen?
Ja, ich finde, alles Weitere steht im Magazin. Ich kann es nur wärmstens empfehlen, mindestens mal einen Blick reinzuwerfen.
Dem schließe ich mich an. Das war die neue Folge des Podcasts von Omnidirekt. Präsentiert von Audiometrix. Ihr herstellerunabhängiger Partner für Wartung, Schulung und Support audiologischer Messtechnik. Neu, Telekalibrierung. Einfach, zuverlässig, aus der Ferne.
In diesem Sinne bleibt mir wieder mal zu sagen, ciao, ciao, Signori.
In Hamburg sagt man tschüss. In Hamburg sagt man tschüss.
Omnidirekt.